Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass wir etwas weniger geworden sind. Ich gehe davon aus, dass wir in der nächsten Sitzung noch weniger werden, wenn wir heute uns alles angehört haben. Wir haben immer noch 3 Tutorientermine am Montag, Mittwoch und Freitag. Bin ich richtig? Montag, Dienstag und Freitag, Verzeihung. Und dann fangen wir die Tutorien. Ich sage noch zum Schluss was dazu, weil ich etwas gerade hochgeladen habe, was wir vielleicht für die erste Tutorien auf jeden Fall brauchen werden. Ansonsten, diejenigen, die sich überlegen, diesen Kurs hier nicht mehr mitzumachen, bitte sich auch von OLAT auszutragen, weil einige haben mir jetzt, also 7 oder 8 Leute haben mir geschrieben, die machen das nicht mit aus terminlichen oder sonstigen Gründen. Und ihr habt mich nicht gefragt, euch dort einzutragen, also ihr braucht mich auch nicht fragen, wieder auszutragen, das ist zugelassen. Also einfach austragen, weil ich wollte da auf OLAT nochmal die Ordner für die persönliche Ordner, die dafür da sind, dass man dort die Sachen hochlädt, einrichten. Allerdings, ich wusste jetzt nicht mehr, wer noch da ist, wer nicht. Deswegen, wenn also die jetzt nicht da sind, kann ich natürlich jetzt nicht ansprechen. Aber diejenigen, die jetzt dann das irgendwann mal abbrechen wollen, dann sollen die das auch tun. Okay, wir werden vielleicht heute etwas früher fertig werden, vielleicht 5 Minuten oder 10 Minuten sogar früher, aber wir werden trotzdem ein paar wichtige Sachen durchgehen, die sehr relevant sind. Wir haben in der letzten Sitzung hier auf diesem Wand ein Poster angefertigt und das da, wo Maria sitzt, über, und das ist jetzt bedeckt. Ich habe aus diesem Poster was anderes rausgemacht. Und zwar, das ist inhaltlich genau das Gleiche, was ihr dort aufgeschrieben habt. Ich habe aber, das, was ihr gemacht habt, sieht wie eine Liste aus, richtig? Sieht wie eine Liste aus. Das, was ich daraus gemacht habe, sieht nicht wie eine Liste aus. Kann man, also Liste ist sowas wie eine, ja, ein Kriterium, schreib etwas oben und das Weitere weiter drunter und weiter drunter und weiter drunter und weiter drunter und weiter drunter. Hier steht eine Liste. Also es ist nur geordnet, kann man so sagen. Ja? Es ist ein einfaches Kriterium dahinter, aber es ist geordnet. Das, was ich aber gemacht habe, ist keine Liste. Aber die Frage jetzt an euch, ist das trotzdem eine Ordnung oder ist es keine Ordnung? Ja? Gut, einmal, verwandte Sprachen, das ist schon mal schöner Begriff aus der Alltagssprache. Ja? Ich habe auch eine Schwester, sie ist meine Verwandte, ich habe Eltern, sie sind meine Verwandte, aber wir sprechen gerade von Sprachen. Ja? Es ist sehr schön, wie Begriffe aus Alltagssprache manchmal wissenschaftlich besetzt werden. Ja? Wir versuchen ja zumindest zu kommunizieren, damit wir wissen, worüber wir sprechen. Aber das ist schon mal ein Punkt. Was ist der nächste Punkt? Was kann man noch sagen? Was kann man noch sagen? Eine Idee dahinter? Ja? Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Also ich habe da tatsächlich versucht, also einmal Verwandtschaft und einmal geografisch. Geografisch, ja. Würdest du sagen, dass man jetzt irgendwo Sanskrit geografisch findet? Also nicht nur geografisch, oder? Also auch ein bisschen verzeitet, ne? Auch etwas, was mal dort existiert hat und jetzt vielleicht nur in irgendwelchen Ritualen in so einem als Bruchteile zu finden sind. Das kurz mal zusammenzuführen, was ich gemacht habe. Ich habe tatsächlich etwas komplexere Kriterien für mich aufgestellt, als nur eine Liste zu erstellen. Ich habe mehrere Kriterien aufgestellt. Das war einmal tatsächlich die Theorien, die als sehr glaubwürdig gelten. Es gibt Theorien, die eben diesen Status Theorie nicht verdienen und sind Hypothesen. Und es gibt sogar auch die Legenden, also wenn man zum Beispiel Verbindung zwischen Türkisch und Koreanisch sieht. Ja. Es gibt bestimmte Believeness, bestimmte Wunschvorstellungen. Manchmal sind tatsächlich wissenschaftliche Inhalte Gegenstände, nicht unbedingt die Gegenstände des Wissens, sondern Gegenstände des Glaubens. Ja. Und die habe ich dort mehr oder minder aufgenommen und habe versucht, dann habe ich mir gedacht, okay, dann muss ich so irgendwie so platzieren. Da haben wir einige, zu meiner Freude, einige sehr interessante Beispiele. Tagalog, wer kann Tagalog? Ach schön, ja wunderbar. Baskisch war sehr prominent vertreten, kurz mal Hand hoch, wer Baskisch aufgeschrieben hat. 1, 2, 3, ja sehr gut. Ja, Russisch war auch sehr prominent vertreten, kurz mal Hand hoch. Wir hatten auch natürlich die Sprachen. Wer hatte Russisch geschrieben? Kurze Hand hoch. Sind nicht mehr da. Frau Schmank, Sie. Ja. Allein. Also es waren mehrere russische Sprecher. Die sind wahrscheinlich die, die jetzt den Kurs abgebrochen haben. Macht nichts. Ich habe natürlich dort auch ein bisschen mit Schriftart oder besser gesagt mit Schriftintensität, also Farbintensität gearbeitet. Ich habe etwas ausgeblendet, sowas wie Deutsch und Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch. Portugiesisch habe ich schon ein bisschen vordergründig geschrieben. Wer hat Portugiesisch aufgeschrieben? Ja, sehr schön. Ja, wunderbar. Arabisch-Hebräisch, wer hat die aufgeschrieben? Arabisch-Hebräisch, ja, sehr schön. Sie wollten Hand heben und dann wieder? Aber wer auf jeden Fall Ihr Ding. So, sehr gut. Also, das sind tatsächlich die Sprachen, die für uns in diesem Seminar wichtig sind. Ich habe jetzt, als ich das aufgeschrieben habe, habe ich aus dem letzten Semester, Maria, noch diese Aufgaben mir angeschaut. Und dort gab es ganz andere Schwerpunkte. Also, sehr stark etwas prominenter in der Germanistik vertreten. Und wir hatten solche Exotika wie zum Beispiel nordostkaukasischen Sprachen vertreten. Ja? Und jetzt ist das zum Beispiel nicht mehr da. Aber dafür ist zum Beispiel Yarnobi, hat wer aufgeschrieben? Das ist eine wunderbare indoarische Sprache. Ja? Bitte schön, hier Business Class für Sie. Was haben wir noch? Sasaki und Kurdisch, weißt du das? Sehr gut. Nee, nicht aber. Das ist sehr gut. Ich schätze das sehr hoch, weil wir das bisher nicht hatten. Und ich erwarte auch, dass wir im Kurs sehr viel Wert daraus generieren. Also mehr Wert aus den Inhalten, die ich sowieso hier besprochen hätte. Rechts von diesem Poster habe ich jetzt was noch aufgehängt. Und da steht ein Beispiel aus der letzten Sitzung. Ja? Er hat in Ostblock Liebe genossen. Habe ich einfach, damit er rekapituliert, worum wir in der letzten Sitzung gesprochen haben. Und darunter habe ich ein Beispiel aus dem Georgischen geschrieben. Das ist jetzt einfach nicht da, um das zu besprechen, sondern wir haben in der letzten Sitzung uns, würde sagen, so eine Konvention getroffen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass ihr aus den Sprachen, die links davon stehen, versucht einfach die Beispiele zu bringen, die ambig sind. Und die Teilung dieser Ambiguität oder Disambiguierung geschieht tatsächlich, wenn man gesprochene und geschriebene Sprache gegenüberstellt, in Bezug auf dieselbe Beispiel. Ja? Also sowohl das georgische Beispiel, das identische Simplificia beinhaltet, lerne mein Sohn, also das ist zweierlei zu übersetzen, lerne mein Sohn, damit du wie dein Vater kein Esel wirst, oder lerne mein Sohn wie dein Vater, damit du kein Esel wirst. Das ist dieselbe Abfolge, dieselbe Simplificia, keine grammatische, lexikalische, sonstige Veränderungen. Die einzige Möglichkeit, das adäquat oder kohärent zum Kontext zu interpretieren, ist, dass man das tatsächlich ausspricht. Ja? Oder sozusagen vielleicht, wenn das kontextuell über den Vater geschimpft wird, dann wird man vielleicht so interpretieren. Aber wir haben noch Orthographie und wir können auch Komma setzen vom damit, weil in diesem Fall ist Georgisch, hat eine sehr exotische Eigenschaft, komplementäre Einleitung des Nebensatzes nicht unbedingt initial zu platzieren. Was ist das? Dropbox-Ordner synchronisieren. Manuel arbeitet oben, das ist hin. Achso, ja. Aber am besten machen wir vielleicht das hier so. Ja, und ich lade euch alle ein, heute lade ich noch euch alle ein, aber die weiteren Beispiele werden tatsächlich klausurrelevant sein. Wir werden 8 solche Poster hier haben, alles andere, was hier hängt, wird den Platz räumen. Und auf diese Poster sollen tatsächlich eure Beispiele draufhängen zu Cleft-Sätzen, zu Ellipsen, zu Relativsätzen, all die Phänomene, die wir in diesem Kurs besprechen. Ja, und wie ich vorhin sagte, ich wiederhole mich jetzt nochmal, die Klausuraufgaben 8 von 10 werden tatsächlich diese 8 Phänomene beinhalten und jede Aufgabe bestehend aus 2 Teilen, theoretischen und praktischen, beinhaltet als den zweiten praktischen Teil eben die Beispiele, die ihr in der Klausur mitbringen solltet. Also am besten bereitet sich man jetzt dafür vor. Ja, also indem man jede Woche ein Phänomen mit einem Beispiel bis N Beispiele hier präsent aufhängt, außerdem in eigenen personifizierten OLAT-Ordner hochlädt, damit ich das sehen kann. Und am Ende gibt es erstens optimale Klausurvorbereitung, das wird Spaziergang sein, oder es wird sehr schwer sein, wenn man das nicht macht im Laufe des Semesters. Und das war tatsächlich bei der Benotung der Klausur aus dem letzten Semester, dass wir wirklich brillante Klausuren haben und sehr, sehr schlechte Leistungen hatten. Also wir hatten kein Zwischending. Und mein Ziel ist jetzt, dass wir alle da oben landen. Also ich habe kein Problem, hier 47 angemeldete Teilnehmer 47 mal 1 zu schreiben. Ja, das hängt von euch ab. Gut, dann fangen wir mit der heutigen Sitzung an. Die zwei Sitzungen, die heutige Sitzung und die nächste Sitzung, hängen ja thematisch zusammen. Und die bauen auch ein bisschen aufeinander auf. Ich habe hier, wie versprochen, einige Lesetexte, aber auch Handout hochgeladen, worüber ich dann spreche, was sagen werde. Aber gehe ich noch mal kurz zurück, um ein bisschen in das Thema einzuleiten auf den ersten Poster. Also wir haben vorhin gesagt, dass ich die Sprachen, die als Liste aufgestellt waren, gruppiert habe. Ich habe die umgestellt, die Schwerpunkte verschoben und anhand dieser Verschiebung hat sich ein ganz anderes Bild generiert. Man kann das auch als Clustering nennen oder Kategorisierung nennen. Wenn man überlegt, was eigentlich Kategorisierung ist, dann kommt man einfach auf die Idee, dass wir das ständig tun. Ja, wenn wir eine Menge wahrzunehmen haben, bestehend aus unterschiedlichen Entitäten, dann suchen wir nach bestimmten Punkten, wonach wir in dieser Menge Ordnung reinbringen können. Bevor wir vielleicht damit anfangen, ist ja nicht so. Ach so, ja. Bevor wir damit anfangen, wollte ich einfach eure Aufmerksamkeit hier drauf richten. Das ist etwas, was man in allen Kursen der empirischen Sprachwissenschaft wiederholen sollte, unabhängig von Syntax oder sonstiges, weil das Bild, was man jetzt hier sieht, so unseren methodischen Rahmen entwirft. Das ist ein Kreis, wie man jetzt sieht, und in diesem Kreis gibt ganz bestimmte Schwerpunkte, nicht aber relevante Punkte. In der empirischen Sprachwissenschaft würde man sagen, wir gehen immer von den Daten aus. Ja, wir gehen von den Daten aus rein induktiv und dann gelangen wir an bestimmten Aussagen, Hypothesen, wissenschaftlichen Hypothesen. Und das beschreiben wir mit Induktion. Also wir arbeiten sehr induktiv, überwiegend induktiv. Es gibt aber die zweite Position, wenn man erstmal eine abstrakte Hypothese aufstellt und für diese Hypothese, ausgehend aus einer Hypothese, die Daten dazu sucht. Das wäre ja halt dann dieser Halbkreis hier. Und das nennt man deduktiv, Deduktion. Mir ist klar, dass wenn man diese Tabelle tatsächlich so sieht, ja, dann man tatsächlich zwei, vielleicht ist das nicht so ganz glückliche Trennung, aber wenn man diese Tabelle eher so sieht, ja, dass man zwei so polarisierende Bilder hat. Und an der Stelle möchte ich sehr stark betonen, dass das sehr künstliche Darstellung ist dessen, was ein empirischer Sprachwissenschaftler oder Sprachwissenschaft generell passiert oder geschieht. In der Regel ist das so, dass auch wenn empirische Sprachwissenschaftler sehr, ja, brutale empirische Sprachwissenschaftler, ja, also rigide, die wirklich ein riesen Vertrauen an Daten haben, von den Daten ausgehen, immer noch ist dort irgendeine Hypothese vorhanden. Also man hat dort trotzdem ein theoretisches Konstrukt und ausgehend aus diesem Konstrukt oder überprüft dieses Konstrukt anhand von Daten. Also es ist trotzdem, wenn man induktiv arbeitet, die Grenzen sind lange nicht so also klar voneinander getrennt wie hier auf diesem Bild. Und wenn man eine Hypothese aufstellt, da sind diese Hypothesen, gehen auf ganz bestimmten primären Daten zurück. Und diese Daten sind jetzt nicht so signifikant und man sucht eher nach signifikanten Daten. Und wenn ich dieses Bild betrachte, dann sage ich immer, es sind nicht die Daten wichtig, es ist auch nicht Hypothesen wichtig, es ist auch nicht Induktion oder Deduktion wichtig, sondern die Richtung von diesen Pfeilen sind wichtig. An diesen Punkten, an diesen Richtungen, machen Sie Ihre Methodik fest. Und empirische Sprachwissenschaft schwört auf diese Richtung hier. Ja, das ist unsere Richtung. Wir gehen tatsächlich von den Daten aus und schauen wir dann, welche Aussagen wir dort über die Tendenzen einer Sprache machen können. Und nicht umgekehrt. Ich habe, glaube ich, in der Einführungsveranstaltung eine Legende von Prokrustes gebracht, von einem griechischen Räuber, der die Menschen, die er ausgeraubt hat, auf ein Bett gelegt und wenn die länger waren als das Bett, hat die zurechtgeschnitten, wenn die kleiner waren als das Bett, hat die gezogen. Also jedes Mal starben die Menschen. Ja, das ist ein sehr brutaler Mensch. Manchmal verhalten sich Wissenschaftler genauso. Die haben eine Hypothese wie ein Bett, die suchen Daten danach. Wenn die Daten nicht ganz zur Hypothese passen, dann strecken sie das, also verfälschen die Daten. Aber wenn die Daten zu viel sind, dann die schneiden sie zurecht. Ja? Beides ist falsch. Ja? Also beides ist falsch. Noch besser ist das, wenn man so ein bisschen aus der Philosophie schöpft und eine Diskussion aus den 60er Jahren, Positivismusdiskussion hier in Frankfurt, irgendwo hier ist das alles geschah, weiß ich nicht, hier, da vielleicht auf Adorno-Platz, wo sein Tisch steht. Die Diskussion über Verifizierung und Falsifizierung. Ja? Es kann eine Aussage, meine Hypothese kann lauten, alle Schwäne auf der Welt sind weiß. Ja? Das ist meine Hypothese. Was mache ich? Ich packe meine Sachen, gehe ich durch die Welt und suche alle Schwäne, die weiß sind, um zu belegen, dass alle Schwäne weiß sind. Was macht empirischer Sprachwissenschaftler, wenn die Hypothese lautet, alle Schwäne sind weiß? Empirischer Sprachwissenschaftler geht und sucht nach einem schwarzen Schwan. Das heißt, wir suchen eben die Ausnahme aus dieser Hypothese und dann falsifizieren wir die Hypothese. Entweder überlebt diese Hypothese unsere Falsifizierung und damit ist das bestätigt, oder überlebt nicht und damit ist das korrigiert. Zu viel Abstraktheit und zu viel Philosophie, aber zumindest hoffe ich, dass wenn ihr das Bild seht, dass ihr mehr oder minder im Laufe des Studiums euer methodisches Glaubensbekenntnis, vielleicht kann man das so nennen, entwickelt für euch. Also was ist für mich maßgeblich, und irgendwann mal schreibt ja Bachelor, vielleicht eher bei Masterarbeit wird sehr wichtig, dass man solide, signifikante Daten hat. Also dieser Punkt, Umgang mit diesen Daten wird sehr wichtig sein. Und dieser Umgang hat eine sehr lange Geschichte, seit Linguistik an sich als Wissenschaft existiert. Ich würde sagen, das ist eine humboldtianische Echo vielleicht auf unserer Zeit. Ja? Also von Humboldt bis Korpuslinguistik bis Computern, es ist Umgang mit Daten und Überprüfung, ständige Überprüfung von Hypothesen. Für einige Linguisten sind Daten wichtiger, für andere sind Hypothesen wichtiger. Also wenn ich von mir selbst sprechen würde, Hypothesen interessieren mich nicht so unbedingt, sondern gut strukturierte, signifikante Daten, die glaubhafte Aussagen generieren, und dann schlafe ich auch nachts ruhig, weil wenn jemand was dagegen hat, soll mit Daten diskutieren und nicht mit mir. Okay, jetzt kommen wir nochmal zurück zur Kategorisierung, was ich vorhin erwähnt habe und warum das so wichtig ist, diese Kategorisierung, und warum das eine kognitive Tätigkeit ist, warum lag dieser Tätigkeit die auch der Entstehung dieses Posters auch zugrunde. Und vorhin habe ich erwähnt, dass wir unbewusst immer kategorisieren. Und diese Kategorisierung ist auch eine bestimmte Form, die Umwelt wahrzunehmen. Und solche Kategorisierungen haben eine sehr alte Geschichte. Und ich habe ein Beispiel hier gebracht. Das ist Baum von Porphyrius. Porphyrius oder Porphyrios eigentlich auf Griechisch war ein Neoplatonianer, hat nach Christus gelebt, drittes Jahrhundert. Der hat eine bildliche Darstellung dessen gemacht, was vorher Aristoteles in seinen Kategorien-Schrift bereits niedergeschrieben hat. Dieses Werk von Aristoteles, Kategorien-Schrift oder für Kategorien, also Kategoriae heißt das auf Latein, original ist natürlich auf Griechisch, ist eine Sammlung von verschiedenen Werken, und dort versucht einfach Aristoteles, die wahrnehmbare Welt auf Kategorien runterzubrechen. Das heißt, alles, was wir wahrnehmen können, soll in bestimmten Kategorien eingeordnet werden. Ich könnte jetzt diese Liste an Sprachen wahrnehmen und ich habe nur ausgehend aus diesem Pool von Entitäten, die er dort aufgeschrieben hat, kategorisiert. Jetzt ist der Anspruch ein bisschen höher. Alles, was wir wahrnehmen können, mit Wahrnehmung ist, wenn er denkt, okay, was kann ich eigentlich alles wahrnehmen oder welche Instrumente habe ich Wahrnehmung? Ich kann sehen, ich kann riechen, ich kann hören, ich kann tasten, ich kann fühlen. Okay, das war's. Ja? Das ist ganz kurzer Abstand zur Empirie. Alles, was ich empirisch wahrnehmen kann, alles, was ich erfahren kann, muss ich kategorisieren können. Und das war der Anspruch auch von Aristoteles. Und so kann ich sagen, alles, was ich erfahren habe, hat eine Substanz. Ja? Ich kann als den obersten Punkt Substantia, schreiben. Ja? Alles hat eine Substanz. Das ist das Oberste, was ich erfahren kann. Wittgensteins erster Paragraph in Tractatus Logico Philosophicum lautet: Die Welt ist alles, was der Fall ist. Das ist der Fall. Die Welt ist alles, was ich erfahren kann, weil die Fälle kann ich erfahren. Wenn ich etwas riechen kann, das ist ein Fall. Wenn ich etwas sehen kann, das ist ein Fall. Wenn ich etwas ausgesprochen habe, das ausgesprochen ist bereits ein Fall, weil jemand hat das gehört. Wenn ich was geschrieben habe, das ist ein Fall, weil jemand kann das lesen, also auditiv. Man kommt da ein bisschen zwischen Subjektivität, Objektivität. Das ist etwas, was intersubjektiv ein Fall ist. Aristoteles schreibt, dass für Substantia, wir müssen jetzt folgendes, diese Tabelle, die ich jetzt hier, oder diesen Baum, den ich jetzt hier aufschreibe, kommt aus dem 3. Jahrhundert. Und dieser Baum hat im Laufe der Zeit Veränderungen widerfahren und ich werde auch hin und wieder darauf, auf diese Veränderungen hinweisen. Substantia teilt er in zwei, nämlich etwas, was körperlich ist und etwas, was nicht körperlich ist. Müssen wir jetzt drüber überlegen. Also corporea und incorporea. Ich weiß nicht, ob die, ja, also in der Regel sind diese Bäume, nennt man das auch geordnete Bäume, also aus einem Knotenpunkt gehen immer zwei Pfeile raus, also zwei Unterknoten raus und die sind entweder links oder rechts geordnet. Also Links- und Rechtsordnung, das ist, wenn man hier, du bist doch Informatiker, oder?
Ja.
Oder Hardware-Architektur hast du gemacht?
Ja, natürlich.
Ja, also du weißt, wie die Knöpfe auf deiner Waschmaschine funktionieren. Das sind auch geordnete Bäume, die bestimmte Kreise ablaufen müssen. So ungefähr ist das. Also das ist auch sehr geordnet und rechtswärts ist immer terminiert. Also es ist so eine Sackgasse, rechtswärts. Wenn wir sagen corporea, das setzen wir fort, aber incorporea, was sind incorporea im 3. Jahrhundert, was man trotzdem glaubt, erfahren zu haben? Nicht körperliche Entitäten, die man im 3. Jahrhundert denkt, erfahren zu haben, vielleicht heutzutage auch. Vorschläge? Wenn in einem Haus spuckt, Geister, ja, im 3. Jahrhundert. Also hier waren meinetwegen Engeln, Geister, lalala, alles Mögliche, Dämonen und so weiter und so weiter. Ist terminiert. Also es ist, geht nichts mehr weiter. Alles, was Körper hat, ist entweder belebt oder unbelebt. Ja? Könnt ihr weitere Teilung heißen. Also das ist Animate und Inanimate. Was ist Inanimat? Also was ist... Bitte? Hat jemand das gesagt? Inanimat? Ja, unbelebt, aber Beispiel dafür.
Tisch.
Bitte?
Tisch.
Tisch, ja, das ist ein Holz. Also Holz, das ist, was daraus gemacht ist. Also ich meine, das erste Beispiel, was er selbst bringt, sind Minerale. Ja, sagt er. Minerale und so weiter. Aber Stoffe ist ein sehr gutes Beispiel. Also Minerale, das schreibt er. Aber alles Mögliche auch. Und das ist, wie gesagt, das rechtswertig ist das terminiert. Was Animat ist, also was belebt ist, Körper hat, kann fühlen oder nicht fühlen. Ja? Also sensible und insensible. Insensible. Was kann Körper haben, belebt sein und nicht fühlen? Als Beispiel dafür. Also er schreibt Pflanzen. Ja? Sensible wird weiter verteilt, nämlich etwas, was Körper hat, belebt ist und fühlt, kann auch dazu noch zusätzlich vernunftbegabt sein oder nicht vernunftbegabt sein. Also rational sein oder irrational sein. Was ist körperlich belebt, fühlend und irrational? Ein Beispiel dafür.
Ja?
Tiere, ja, sehr gut. Tiere. Ab hier, ab rational, kommen wir zu einem Punkt, was Porphyrius zwar geschrieben hat, aber im Mittelalter bereits nicht mehr in diesem Baum aufgenommen worden ist. Das war Mortale und Immortale. Was heißt das? Und ein Beispiel dazu? Bitte? Lauter?
Sterblichkeit.
Sterblichkeit, ja. Also sterblich und unsterblich. Wer ist körperlich belebt, füllend, rational und unsterblich im dritten Jahrhundert?
Götter.
Götter sind schon hier ungefähr, ja. Die Seele auch nicht. Also Cäsar, Kaiser, keine Ahnung. Ja, ja, also vielleicht heutzutage Kim Il-sung, vielleicht in Nordkorea. Ja, weiß ich nicht. Ja, also Kaiser. Aber dieser Punkt ist, wie ich vorhin sagte, ist, taucht in weiteren, also es gibt aber viele Darstellungen von Porphyrius Baum. Und ab rational geht bei Porphyrius auch zwei. Einmal steht Sort, was so viel heißt wie Verschiedenes oder alles Mögliche oder vielerlei. Und rechtswärts, also terminiert, gilt dann Plato. Ja, also Platon als Beispiel für Vertreter von, also hier am Ende sind wir beim Subpunkt Homo. Ja, und Plato, obwohl er war ja Neoplatonianer, wie ich vorhin erwähnt habe, er hat auch dafür gesorgt, dass diese zwei Schulen von Aristoteles und Plato harmonisiert waren und so weiter. Das ist eine interessante Figur in der Philosophie, weil er auch unglaublich überzeugter Antichrist war. Also er hat in der Begründung von Christenbefolgung eine große Rolle gespielt. Aber das ist jetzt was anderes. Also damit haben wir alles terminiert. Meine Frage ist jetzt an euch, haben wir was übersehen? Gibt es etwas, was wir tatsächlich wahrnehmen können? Also gibt es etwas in der wahrnehmbaren Welt und steht hier nicht? Also zumindest alle sagen, dass es nicht der Fall ist. Also hier ist alles kategorisiert, was man wahrnehmen kann. Kurz mal sacken lassen. Ja. Wir haben aber auch heute nicht vor, darüber zu diskutieren. Für mich ist ganz wichtig, dass wir einfach uns vergegenwärtigen, wie natürlich diese Eigenschaft ist, die Dinge zu kategorisieren, einerseits und andererseits, wie alt ist das Thema, damit wissenschaftlich auseinanderzusetzen. Ja, das ist, also Kategorienschrift ist eine der wichtigsten Schriften überhaupt der antike Philosophie und auch für Sprachwissenschaftler auch sehr, sehr wichtig, weil die Schriften zusammen tragen auch einen Namen, Organon. Ist für jemand dieser Begriff im linguistischen Zusammenhang vielleicht bekannt, Organon. Ja? Ja, sehr gut. Karl Bühler hat das aufgegriffen, übernommen. Das ist aus einem Dialog Kratilus, ne? Als Instrument. Genau, genau. Aber worauf ich hin möchte, ist, dass alle, sagen wir mal so, meisten linguistischen Traditionen bei der Kategorisierung, bei der linguistischen Kategorisierung unterschiedlicher Art, gehen hierauf zurück. Ja, nicht nur der Einfluss dieser Kategorisierung, sondern auch die Vorstellung darüber, dass es etwas ist, was in allen Sprachen, bei allen Menschen universell gelten soll, beeinflusste eben das Denken, dass man das auch in den sprachlichen Systemen, die Abbildungen von diesen Kategorien suchen sollte. Ja? Abbildungen, wenn wir jetzt von Wortarten sprechen, dann sollen wir immer dran denken, dass Ursprung von dieser Kategorisierung von Wortarten geht hierauf zurück. Jeder Grammatiker oder der dachte, dass er etwas Ähnliches wie Grammatik schreibt, hatte quasi als Vorlage die Kategorisierung von Aristoteles und suchte die Worte, die unter diesen Klassen in einer bestimmten Art und Weise gepasst haben. Ja? Und das, was wir jetzt auch gleich besprechen, werden wir dann sehen, dass das tatsächlich der Fall ist. Und einführend habe ich ja so einen kleinen Text geschrieben, dass die Kategorisierung keine exklusive Domäne der Linguistik ist, sondern überall wird kategorisiert. Aber zwischen dieser Kategorisierung, die ich jetzt hier zeige, und Kategorisierung von sprachlichen Phänomenen, sprachlichen Entitäten, und heute sprechen wir von syntaktischen Kategorien, also wir müssen auch kategorisieren, das ist der Ursprung, das ist die Quelle dessen. Diese Tabelle steht jetzt hier nirgends, weil eigentlich gehört das zum Skill, die ihr hier erlernen solltet. Jetzt gehe ich so ein bisschen, springe ich direkt auf diese Begriffe, die ich jetzt hier aufgeschrieben habe, und zwar bei drei Autoren. Das ist Martin Haspelmatt, Leonard Bloomfield und John Lyons. Es gibt eine begriffliche Architektonik, in der wir uns ein bisschen zurechtfinden sollen. Das ist zunächst Part of Speech, Word Classes, Form Classes, Lexical Categories, Syntactic Categories. Und je nach einem Autor, ich habe in der letzten Sitzung, glaube ich, lange genug darüber gesprochen, dass das in der Linguistik eine, oder besonders in der Syntax eine Fülle an Theorien und Ansätzen an Hypothesen gibt, und je nach dem Autor, je nach der Glaubensrichtung in der Syntax werden auch unterschiedliche Begriffe verwendet. Ich möchte, dass wir ungefähr die Relation zwischen diesen Begriffen herstellen, weil wir gleich die irgendwie identifizieren müssen. Was wir heute vorhaben, ist die Identifizierung von syntaktischen Kategorien. Oder sagen wir mal so, eine Vorstellung darüber entwerfen, wie werden syntaktische Kategorien identifiziert, welche Methoden gibt es dafür. Ja, und ich zeige ein Beispiel heute. Ich versuche das möglichst alltagstauglich zu exemplifizieren. Und ich hoffe, dass ihr so eine Perspektive habt, worauf ich hin will. Martin Haspelmatt schreibt, dass besides the term word class, the older term part of speech, although is now quite opaque. Also wir haben zwei Begriffe, word class und part of speech. Und part of speech auf Latein pars orationis, und zumindest im Russischen, im Georgischen, im Türkischen, die Grammatiktradition haben diesen Begriff eins zu eins übersetzt. Ich gehe davon aus, alle Grammatiken, die durch lateinische Brillen geschrieben sind, haben das eins zu eins übernommen. Pars orationis, part of speech. Ich habe das ja extra aufgenommen. Martin Haspelmatt schreibt zwar in Klammern, aber einen ganz wichtigen Punkt ist, also nicht in Klammern, still often used. Ja? Er schreibt, das ist chronologisch zu sehen, aber Part of Speech wird einfach öfter verwendet. Woran liegt das? Ja, wir haben in der letzten Sitzung uns darauf geeinigt, dass wir alles in Zweifel ziehen. Woran liegt das, dass das hier irgendwie vorteilhafter erscheint als Word Class? Ja? Der Grund liegt darin, dass diese Abkürzung, Part of Speech, Abkürzung, hat sich in der modernen Korpuslinguistik als zu einem Annotationstool etabliert. Was heißt Annotation? Wissen wir alle, was Annotation heißt? Wenn wir einen Satz schreiben, dann eröffnen wir, sagen wir mal so, wir haben einen Satz auf Tagalog, und nicht jeder spricht Tagalog, ich nicht, ich verstehe das auch nicht, also ich brauche eine Übersetzung dafür. Dazwischen brauche ich zusätzliche grammatische Informationen. Die einfachste, die quasi F0-Ebene der Information ist Part of Speech. Ich brauche einen quasi grammatisch übersetzten Satz aus Tagalog in Wortarten. Also was ist ein Substantiv, was ist ein Adjektiv, was ist ein Verb. Das brauche ich irgendwie angezeigt zwischen dem Originalsatz und der Übersetzung. Wir nennen das interlinear. Ja? Und weil Part of Speech Annotation gängigste Annotationsform ist und mittlerweile zumindest eindrucksvollerweise bewiesen im Fall des Deutschen, auch des Englischen, dass man das sogar automatisieren kann. Ja? Man schreibt einen Satz, das System, wo man das reingeschrieben hat, korrespondiert mit einem Lexikon des Deutschen. Dort stehen nicht einfach die Worte, zum Beispiel ein Tisch, sondern steht darunter auch ein Nomen. Und sobald ich das geschrieben habe und quasi irgendwo dazwischen ein Programm schalte, was das quasi abgleicht, dann schreibt er darunter, das ist ein Nomen, automatisch. Also das ist am leichtesten, zumindest aus heutiger Sicht, am leichtesten automatisierbare Annotationsform. Deswegen ist auch Part of Speech, sobald das irgendjemand mehr als Linguisten, so wie Informatiker zum Beispiel oder Digital Humanists heißen die heute, verwendet haben, dann wächst eben das, was wir einfach Frequenz nennen. Eins sollen wir merken, manche Begriffe sind nicht unbedingt glücklich formuliert. Aber allein weil die so stark akzeptiert werden und höhere Frequenz des Gebrauchs haben, gelten die einfach, tauchen überall auf. Ja? Und die, genau diese Relation haben wir auch. Part of Speech, also Post, wenn, es gibt bestimmte Artikel, wo Post gar nicht mehr auseinandergenommen wird. Das gilt, also das soll auch heute hier sitzen, was ein Post heißt und was eigentlich Post-Annotation heißt. Part of Speech-Annotation und Post. Word class was introduced in the first half of the 20th century by structuralist linguists. Und damit sind amerikanische Strukturalismus gemeint. Es ist auch Großteil dieser Sitzung heute, worüber wir sprechen werden. Wie ich vorhin sagte, also Part of Speech ist etwas älter, hat eine lange antike Tradition. Und Word class, das ist innerhalb eines Ansatzes, nämlich innerhalb der amerikanischen Strukturalismus quasi entstanden. Und hier auch speziell für von Chomsky geprägte Linguistik, Syntactic Category als gleichzusetzen damit, aber wiederum innerhalb, innerhalb einer ganz bestimmten Theorie. Und referiert manchmal auch phrasale Kategorien. Ich werde jetzt gleich jeden einzelnen Begriff hier nochmal erklären, aber ich möchte die Relation zueinander erklären. Was schreibt Leonard Bloomfield 1926? The maximum word classes of a language are the parts of speech of that language. Ja, wunderbare Relation. Und dann haben wir bei John Lyons, dass die, diese zwei Formen sind die Inhalte eines Formklasses nur dann und dann, wenn die intersubstituierbar sind. Intersubstituierbar sind. Erstmal Begriff Substitution und intersubstituierbar seit gegenseitig ersetzbar sind. Konsequenzen dieser Ersetzung müssen wir natürlich besprechen. Aber diese zwei Formen gehören zu dieser Klasse, Formklasse, wenn sie ohne weiteres intersubstituierbar sind. In Klammern, das heißt, sie haben gleiche Distribution. Ganz wichtiger Begriff heute. Ich habe vorhin gesagt, das Ziel heute ist, Methoden zu finden, wie identifiziere ich syntaktische Kategorien. Ein Weg ist Distribution. Was heißt Distribution? Vorkommenskontext. Ja? Was ist meine Distribution? Meine Hausadresse, meine Arbeitsadresse, Sportverein, Jazzkeller in Frankfurt. Das sind die Vorkommenkontexte, wo man mich überall finden kann, je nach Heimzeit. Jeder von euch hat das auch. Und die Wortformen haben das auch. Die tauchen nicht einfach irgendwo willkürlich auf, sondern die befolgen einem ganz bestimmten Muster, das wiederum aus ganz eigentümlichen, genuinen Eigenschaften generiert sind. Denkt bitte aus der letzten Sitzung von Caracas in Panins Grammatik. Da, wo es darum ging, dass irgendwas mit Feuer zu löschen, irgendetwas mit Feuer zu löschen, ja? Unverträglich. Stimmt dazu? Ja, also diese Distribution, rein semantisch, kontextuell, ist ausgeschlossen. Stellt keine Logik dahinter. Das ist eine Art der Distribution. Die Isotopie eines Satzes, semantische Isotopie, bricht. Also es ist, gehört nicht zusammen, es ist nicht kohärent. Ja? Aber darüber werden wir nochmal sprechen. Aber mir war es wichtig, dass wir uns erstmal diese Architektur uns anschauen und dann eine Relation zueinander stellen. Ich habe nachher nochmal die Texte, die man auch zusätzlich lesen kann. Und wenn man die gelesen hat, dann weiß man ungefähr, wie diese Begriffe zueinander, vielleicht stelle ich mich so, verhalten. Schauen wir uns ganz kurz nochmal diese zwei Gegenüberstellungen. Ich habe erstmal eine x-europäische Sprache hier aufgegriffen und habe gezeigt, okay, wir haben zwei Wortarten, zwei Parts of Speech, ein Nomen und ein Verb. Und die beiden sind grammatisch ausgeprägt. Die haben Eigenschaften, die uns erlauben, die als Nomen und Verb zu nennen. Ja? Und ich habe hier so ein, wie nennt man das, was ist das, Waage? Waage, ja, das ist so balanciert. Ja. Das ist meistens der Fall, also manchmal ist das vielleicht verborgen. Ich habe ein Beispiel, also für mich am leichtesten zugänglich, aus dem Abchasischen. Und rechts habe ich auch ein Verb und da habe ich auch einen Nomen. gesehen durch lateinische Brille, weil ich denke, okay, überall muss ein Nomen sein. Grammatisch irgendwie ausgestattet, wie ein Ritter, der eben ganze Panzerung hat. Ja? Die sind hier gleich gepanzert. Die haben eine Fülle an Paradigmen, über die verfügen und uns ganz klar sagen, okay, hier haben wir Genus, Kasus, Numerus und hier haben wir Tempus, Aspekt, Modus und wow, das ist ein Verb, das muss ein Tunwort sein, das muss ein Dingwort sein. Ja? Ich gehe jetzt genau nach diesem Muster und suche hier und sehe was. Einerseits habe ich ein Verb, nicht mit einfach Tempus, Aspekt, Modus, sondern mit 20 potenziellen Slots. Slot, wisst ihr, was das ist? Ne? Das ist eine, innerhalb eines Verbkörpers oder Wortformkörpers eine ganz bestimmte obligatorische Stelle. Und dort erwartet man irgendein Zeichen, ein grammatisches Zeichen. Das sind Slots. Und stellt euch mal vor, ein aprasisches Verb kann potenziell permanent 20 Slots freihalten. Und dort landen nicht nur Personalzeichen und Tempus- und Aspektangabe, so zum Beispiel auch Negation, dort kann auch negiert werden, dort kann zum Beispiel ein Agens-Auslöser der Handlung markiert werden, dort kann auch Relativizer für Relativsatz markiert werden. Richtig schräg. Ja? Dort kann zum Beispiel auch, was kann da noch alles markiert werden, ein Verursacher der Handlung auch markiert werden. Ja? Und aprasisch ist da keine Ausnahme. Einerseits. Und andererseits haben wir einen Nomen, oder das, was wir einen Nomen, der hat kein Genus, kein Kasus. Die Sprache hat keinen Kasus. Ja? Das Einzige, was wir da vielleicht an nominale Morphologie sehen können, ist einfach Definitheit, Indefinitheit. Ja? Das war's. Und deswegen ist die Frage einfach berechtigt, ist dieselbe Kategorisierung, ist die Kategorisierung, die wir in den Grammatiken vollziehen, ist dieselbe Kategorisierung unterschiedlicher Charakteristika, ja oder nein? Ja? Wir können tatsächlich, es ist legitim zu sagen, wir setzen trotzdem hier im Aprasischen ein Nomen voraus, aber der hat unterschiedliche Charakteristika als das Nomen zum Beispiel eine andere Sprache. Das ist ein Vorgang, der uns so ein bisschen Hintertür offen lässt. Ja? Weil wir immer wieder überlegen können, man geht zum Beispiel im Aprasischen davon aus, dass Adjektiv ungefähr 100 Jahre alt ist. Deswegen habe ich ja geschrieben, wie alt. Ja? Also man denkt, dass in der Sprache, seit man angefangen hat, diese Sprache zu niederschreiben, hat man überlegt, okay, man muss irgendwie Adjektiv erkennbar machen und man hat angefangen, Eigenschaftsworte in bestimmten Abfolgen zu platzieren. Ja? In der gesprochenen Sprache musste man irgendwie vom Kontext aus rausbekommen, was ein Adjektiv ist und was nicht. Ja? Also wie entstehen die Wortarten, so wie wir das grammatisch wahrnehmen können, auseinanderhalten können. Eine Sache ist, die tatsächlich so zu kategorisieren, aber andere Sache ist, wie begründet ist das rein grammatisch gesehen? Welche Kategorien sind dort zu sehen? Wie ein Ritter, der keine Panzerung hat, ist das dann ein Ritter noch? Ja, für einen Nomen haben wir ja ein ganz bestimmtes Zeug und beim Verb nicht. Und wenn wir dasselbe Zeug nicht überall vorfinden, ist das noch eigentlich dieselbe Kategorie oder nicht? Das ist die Frage. Ja, deswegen als Sinnbild dafür diese zwei Schaukeln oder zwei Wagen, die nicht immer identisch sind. Gehen wir ganz kurz durch, anknüpfend an die Tradition, die wir in der letzten Sitzung Sanskrit-Grammatik hatten, dort zwischen dieser Tradition und einer antiken Tradition in Bezug auf Syntax gibt es keine Verknüpfung, also es gibt keinen Übergang oder ähnliches, also die Traditionen waren sich gegenseitig nicht bekannt. Erste Zusammenhänge der Grammatik in der westlichen Welt ist Technik-Grammatik von Dionysos Drax. Das ist 170 vor Christus geschrieben. Das Interessante ist aber, dass Einfluss dieser Grammatik dauerte bis 19. Jahrhundert. Ja, deswegen ist das tatsächlich ein Punkt, wo wir immer ansetzen, egal worüber wir sprechen. An der Stelle muss angemerkt werden, dass es im Endeffekt nicht die Grammatik ist, im Sinne jemanden Grammatik oder Linguistik beizubringen, sondern das ist pur textphilologische Arbeit. Ja, man hatte selbst Dionysos Drax hat in Alexandria gewirkt. In Alexandria gab es eine Bibliothek, sagt man zumindest. Und dort gab es Schriften aus aller Welt und man hat versucht, die zu erneuern, weil vielleicht irgendwie Schreibmaterial nicht mehr up to date war. Man hat bestimmte Schriften auch recycelt, also auf neue Papyren geschrieben. Und bei diesem nochmal Schreiben hat man überlegt, warum standardisieren wir das eigentlich nicht? Und dann hat man angefangen zu überlegen, wo setze ich eigentlich Komma, wo setze ich eigentlich einen Punkt? Also wie lasse ich das am besten noch genauer, noch akkurater ausdrucken, was da hier steht? Ja, und eben diese Freiheit haben die dort gearbeitet haben, unter anderem auch Dionysius Strax, vorgenommen. Und im Endeffekt ist diese Grammatik aus dieser textphilologischen Arbeit entstanden. Ja, das ist ganz wichtig. Warum entstehen eigentlich spätere Grammatiken, die lateinische Grammatiken? Was ist der Grund? Auch keine linguistische. Weil muttersprachliche oder altgriechische Kompetenzen auf muttersprachlicher oder zweitsprachlicher Ebene sind nicht mehr vorhanden. Irgendwann mal später sind lateinische Kenntnisse nicht mehr vorhanden. Man hat aber trotzdem Notwendigkeit daran, auf altgriechisch oder lateinisch geschriebene Texte zugänglich zu machen. Man schreibt die nochmal und schreibt anders. Und eben dieses Andersschreiben auszukommentieren oder zu verständlich zu machen, man schreibt Kommentare. Wenn man diese Kommentare zusammentut, hat man eine Grammatik. Ganz wichtig. Also das war kritische Textedition, daraus entstandene eben unter anderem Regel der Interpunktion, wie ich jetzt hier geschrieben habe. Und als Ergebnis hat man angefangen, das zu normieren. Ja? Das ist in diesem Sinne auch, wie wir heute sagen, ja, du schreibst ungrammatisch. Ungrammatisch heißt, ist Abweichung von Norm. Ja? Und da ist schon die Vorstellung darüber entstanden. Ganz wichtig, was für uns vielleicht für die Identifizierung von syntaktischen Kategorien wichtig ist, war die Methode damals, die wahrscheinlich sehr stark auf der Oberfläche lag, das war Analoria. Die regelmäßige Formbildung. Also eine Form, meinetwegen, wir hatten, verdeutschen wir das Beispiel vielleicht, wir haben ein Negationspräfix un und dann haben wir irgendeinen Nomen. Und das setzen wir dann einfach zusammen und bilden wir analogisch alles Mögliche, was das zulässt. Ja, Analoria, also analogische Formbildung. Man könnte jetzt, ich würde jetzt mich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, es ist wohl die erste Methode zur Identifizierung von syntaktisch relevanten oder wortarttechnisch relevanten Kategorien. Es ist vielleicht die erste Methode. In den Modulbeschreibungen hier steht, dass man hier auch methodische Skills entwickeln soll. Also schreibt das dann auf. Also das ist die erste Methode wahrscheinlich, mit der man in der Analysenvorgang quasi gearbeitet hat. Und ein ganz interessanter Punkt, was ich jetzt für uns heute hier aufgeschrieben habe, wie Dionysius Drax Grammatik definiert. Grammatik ist die Erfahrung, auf Erfahrung beruhende Kenntnis des üblichen Sprachgebrauchs. Machen wir hier einen Punkt. Erfahrung, ganz wichtig, Empirie, also das, was gebraucht worden ist, nichts erfinden. Ja? Und ganz wichtig, üblichen Sprachgebrauchs. Ja? Üblicher Sprachgebrauch, auch wieder Gebrauch, ganz wichtig. Ja? Man kann auch an der Stelle sagen, dass Ursprung der Linguistik in der Antike war sehr empirisch, sehr rigide empirisch, auf Gebrauch konzentriert. Diese kritische Textedition, das war eine Form Gebrauchs der Sprache. Und dann schreibt der Dichter und Prosa-Schriftsteller. Aber ganz wichtig, üblicher Sprachgebrauch. Das, was wir heute in diesem, nicht heute, sondern in diesem Kurs generell predigen, ist eben nein, predigen ist falsch. Wofür ich plädiere, ist, dass der übliche Gebrauch der Sprache ist gesprochene Sprache, genuine Form, ursprüngliche Form. Deswegen konzentrieren wir uns auch auf üblichen Sprachgebrauch, die auf Erfahrung ruht. Also das ist die erste, eigentlich habe ich ja, allerwichtigste ist ja eben diese Analogie als methodischer, oder Analogie als methodischer Punkt, der uns erlaubt, das eben in der Identifizierung von syntaktischen Kategorien einzuordnen. Die traditionelle Wortarten, die ich vorhin sagte, seit Dionysius Drax bis zum 19. Jahrhundert quasi als Standard und unkritisch weitergereicht worden ist durch alle Grammatiken, die zähle ich jetzt alle nicht auf, sind eben Das Nomen, das Verb, das Partizip, der Artikel, das Pronomen, die Präposition, das Adverb und die Konjunktion. Also ich mag immer die auch noch die verdeutschte Version mit daneben zu schreiben. Die sind sehr transparent, aber natürlich als wissenschaftlich nicht unbedingt durchgesetzt. Wir können diese Tabelle uns hier noch anschauen. Also unmittelbares Erbe von Techne war Institutiones Grammaticae von Priscianus im 6. Jahrhundert, hat 1:1 dieser Art von POS übernommen. Part of Speech Identifizierung. Und Methode habe ich ja vorhin erwähnt, was das war. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, also wir haben jetzt bis 19. Jahrhundert, das 19. Jahrhundert als Punkt markiert. Aber im 17. Jahrhundert entsteht in Frankreich, in Port Royal, eine Grammatik mit diesen zwei Autoren, Antoine Arnauld und Claude Lancelot. Das heißt auch die Grammatik der Port Royal auf Deutsch, aber es gibt eine, habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, das französische Original. Über Port Royal, glaube ich, aus der allgemeinen Wissen vielleicht, ist der Name René Descartes. Ein Begriff, ein Mathematiker, von ihm kommt wahrscheinlich das Diktum, das jeder kennt, cogito ergo sum, heißt auf Deutsch. Das kommt von René Descartes und der hat eben Rationalismus begründet in der Philosophie. Er hatte auch eine sehr rigide Methodik aufgestellt. Bestand aus 4 Punkten. Alles in Zweifel ziehen, das haben wir in der letzten Sitzung auch sehr oft erwähnt. Dann gab es Analyse, das aus dem Komplexen eben up to down immer die Teile quasi auch rauszuarbeiten. Konstruktion und Rekonstruktion. Also Konstruktion eben die Umgebung von einem Element beschreiben und Rekonstruktion nach Vollständigkeit untersuchen. Das waren die 4 sehr wichtige logische Operationen, die dann die eigentlich sehr stark mathematisch angehaucht sind, aber ich meine, nach Vollständigkeit suchen ist nichts anderes als Pumping Lemma. Wenn man jetzt nicht rechnen kann, dann muss man irgendwas aufpimpen. Weil er selbst Mathematiker war, aber das hat unglaubliche Resonanz in allen Wissenschaften bekommen. Und das ist erste allgemeine rationale Grammatik. Ich habe ja vorhin gesagt, dass der Vater dieser Schule eben selbst Begründer der Rationalismus war. Und diese Grammatik bezieht sich zum ersten Mal nicht auf eine einzelne Sprache, sondern versucht, möglichst universell zu fungieren. Die Idee ist einfach geboren. Idee der Universalität. Ich begründe hier etwas, was vielleicht weiter nach unten geht und weiter unten ist nichts mehr. Also terminieren alle Sprachen ihre Kategorisierungen. Ja? Die Idee ist einfach da. Die Idee ist heute noch sehr, ich würde sagen nicht sehr stark, aber sehr lebendig und hat eine große Community und dient als Quelle für sehr viele einflussreiche Theorien. Und ganz interessanter Punkt für mich wiederum aus dieser Grammatik, die ich jetzt als Zitat hier rausgenommen haben. Grammatik ist Kunst des Sprechens, ganz wichtig. Ja? Dann müssen wir dann umso eher Syntax der gesprochenen Sprache untersuchen. Ja? Weil Grammatik ist Kunst des Sprechens. Und hier ist noch ein Wort Zweck, was die Funktion hinter sich verbirgt. Aber an der Stelle ist es erstmal nur wichtig, dass das eine rationale Grammatik war, dass das nicht auf einzelne Sprache bezogene Grammatik war. Und diese Universalität ist erreicht worden, weil man eben alles, was wir unter POS meinen, also Part of Speech meinen, semantisch determiniert hat. Ich zeige gleich die Beispiele und dann werden wir etwas schlauer, was damit gemeint war. Also halten wir das kurz zusammen. Wir fangen ja mit Technik Grammatik an, mit Analogia und dann kommen wir Wortarten, also Kategorisierung zu Wortarten. Das ist Grundlage für syntaktische Kategorisierung. Es gibt eine traditionelle, also philologische und philosophisch-logische Perspektive. Wir haben Technik, Grammatik und Grammatik der Port Royal. Das ist so eine kurze Übersicht, was ist. Jetzt machen wir noch einen Sprung zum amerikanischen Strukturalismus, die in den Folien der letzten Sitzung auch mehr oder minder angesprochen worden ist. Ihr seht ja die drei PDF-Dateien, das sind eigentlich Bücher. Das ist unglaublich interessantes Buch, Race, Language and Culture von Franz Boas. Franz Boas ist in Minden geboren, habe ich hier irgendwo geschrieben, in New York verstorben. Und der hatte einfach mit den Sprachen zu tun, die schriftlich nicht fixiert waren. Warum ist das wichtik? Wir haben vorhin gesagt, dass Technikgrammatiken und die meisten Grammatiken waren aus den Textphilologien entstanden. Die haben mit Artefakte zu tun, die geschrieben waren. Franz Boas hat zum ersten Mal, würde ich nicht sagen, aber aus der linguistischen Perspektive zum ersten Mal mit den Sprachen zu tun, die nirgends geschrieben stehen. Das ist gesprochen. Und wir haben vorhin gesagt, dass die Grammatik ist nichts anderes als Kunst des Sprechens. Ja? Und er hat einfach gesehen, dass durch lateinische Brille sind diese Sprachen nicht zu betrachten. Die Kategorisierung, die traditionelle Kategorisierung versagen bei der Beschreibung von diesen Sprachen. Und der hat zum ersten Mal Yucatec hat er beschrieben, eine Indianersprache. Und der hat dort eben ganz anderes Instrumentarium greifen müssen, um eben zu sehen, womit wir hier zu tun haben. Also taugte Analogie nichts und taugte semantische Analyse auch nichts. Ja, also diese zwei Methoden, die für Identifizierung bis dato galten. Leonard Bloomfield mit seinem Language. Ich habe hier eine Version, die chinesisch-deutsch ist, aber chinesisch-englisch ist. Ich hatte keine andere. Aber das ist auch sehr, sehr interessant. Also, writing is not language, but merely a way of recounting of language by means of visible marks. Ja? Das ist auch Primat oder Priorität der gesprochenen Sprache gegenüber der geschriebenen Sprache sehr deutlich. Und das ist ein legendäres Werk, 1933 erschienen. Das gilt quasi als Bibel der amerikanischen Strukturalismus. Ich werde aber jetzt nicht die komplette Schule jetzt hier besprechen, sondern nur die Identifikation von syntaktischen Kategorien. Und mir ist sehr wichtig, wenn ihr alle Sprachen vergisst, vergisst bitte diese Sprachnamen nicht. Zelig Harris. Ja, das ist unverdienterweise sehr in den Hintergrund getreten, wenn viele innerhalb der generativen Theorie als Erfinder von Strukturbäumen oder Phrasenstrukturgrammatik eben Chomsky oder mit Chomsky eher identifizieren. Er war das und Chomsky war einfach sein Schüler. Er war übrigens auch Mathematiker. Es ist ganz interessant, wie die Mathematiker, wenn sie auf einmal Linguisten werden, also in ganz andere Disziplinen landen, wie sie dann ticken, das ist sehr interessant. Ja? Die nehmen sehr viel von der Mathematik glücklicherweise mit. Man darf das nur nicht zu weit treiben, aber das ist jetzt ein wunderbares Beispiel dafür. Ich habe hier zwei Bücher, also hier ist ein Buch und hier ist noch ein Buch. Das erste Buch ist von Zelig Harris, Papers of Syntax heißt das, und hinter diesem Link hier ist ist von seinem Kollegen, von John Fries, das auch sehr interessant ist, aber auch so Sammelband. Wir kommen darauf nochmal zurück. Ich möchte jetzt hier, wenn wir heute nichts anderes schaffen, eben auf diese Idee bringen, wie er versucht, die syntaktische Kategorien zu identifizieren. Ich beschreibe mal das kurz, was er macht, und dann zeige ich auch ein Beispiel. Ich habe lange überlegt, weil das nicht gleich einleuchtend ist, weil das eben nicht, ja, ein bisschen mathematisch ist. Ja. Es gibt zwei Operationen, Distribution und Substitution. Ja. Deswegen, dieser Begriff war so wichtig, dass das quasi das ist eigentlich eine Methode, aber Methode quasi war wie ein Label für diese gesamte Theorie. Amerikanischer Strukturalismus, sofort denkt man an Distributionalismus. Was ist eigentlich Distributionalismus? Es werden alle Umgebungen für jedes Morphem im Korpus bestimmt. Korpus, ich habe vorhin eine Folie übersprungen. Die Beschreibung der Sprache basiert auf Corpora, von Äußerungen der gesprochenen Sprache. Ja, ganz wichtig. Wir haben ein Korpus, eine Menge an Äußerungen, die paper-based sind, die geschrieben sind. Ja? Heute haben wir das alles computer-based. Also es ist viel größer, viel signifikanter. Stichwort Big Data. Ja? Also jedes Morphem. Ja? Ich habe vorhin gesagt, zum Beispiel ich bin ein Morphem, ich habe meine Distribution Und zwar hier an der Uni, zu Hause, Sportverein, keine Ahnung. Ja? Das ist eine Distribution. Ja? Es ist überall, wo ich vorkomme. Und für jedes Morphem werden alle Umgebungen im Korpus bestimmt. Man nimmt einfach ein Morphem, zum Beispiel ein Pronomen erster Person Singular und schaut, was steht links, was steht rechts, was steht zwei weiter links, zwei weiter rechts. Ja? Es gibt einen Begriff in der Korpuslinguistik dafür, heißt Kollokatoren oder Kollokation. Ja? Kollokation, kollokiert, also nee, kollokalisiert, nicht kollokiert, kollokalisiert, Kollokatoren. Links Kollokator, Nachbar unmittelbar und rechts vermittelnd links, vermittelnd rechts, 2 Grad vermittelt, 2 Grad links vermittelt und so weiter und so weiter. Und solche Umgebungen wird für jedes einzelne Morphem bestimmt. Achtet bitte drauf, keine Semantik, keine Analogie, keine davon, was davor war als Methodik, um eine Kategorie zu identifizieren. Es wird Menge von Umgebungen, jedes Morphem mit jedem abgeglichen. Es wird erste Person Singular, Pronomen mit Umgebung abgeglichen mit erste Person Plural, Menge. Ja, das ist der zweite Schritt. Dritter Schritt ist, sind die Mengen von Umgebungen für einzelne Morpheme identisch, dann haben sie die gleiche Distribution, so bilden sie eine Morphemklasse. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen durchsteigen. In einer natürlichen Sprache ist das kaum möglich. Deswegen habe ich hier drauf hingewiesen, die Zelikalis spricht von einer Approximation, von einem ungefähren Wert. Bei 80% der Übereinstimmung und Umgebungen spricht man von einer identischen Morphemklasse. Ja, 80% Übereinstimmung. Ja. Es ist dieser dritte Schritt ist eine schöne Vorstellung, ideale Vorstellung, in einer natürlichen Sprache nicht umsetzbar. Deswegen eine Graduierung. Ja, 80%, man kann 79 haben oder 81 haben, wie auch immer. Beispiel dafür. Ja. I'll hear the bell, I'll tear the paper. Wir sehen, dass hier die beide hier vorkommen können und die haben hier die Nachbarn. Ja. Hier haben wir einen Artikel und dann haben wir eine Verbform. Das sind zunächst die Umgebungen für die zwei. Aber wir sehen auch, dass die beiden innerhalb von Umgebungen eine Übereinstimmung zeigen. Und zwar in Bezug auf eine ganz bestimmte Klasse. Ja? Also, hier ein Pfeil und hier ein Pfeil. Das ist zweiter und dritter Schritt. Ich versuche jetzt gleich das mit einem Alltagsbeispiel zu zeigen und dann werden wir merken, was damit gemeint ist. Das ist die erste Operation. Das haben wir innerhalb eines Korpuses bestimmt. Und dann haben wir die zweite Methode. Schauen nach Ersetzbarkeit. Wie ersetzbar sind sie? Sind sie substituierbar? Wir haben vorhin gesagt, bei John Lyons in der Definition, intersubstituierbar, gegenseitig ersetzbar. Ja, gegenseitige Ersetzbarkeit. Selektion eines Morphems, Selektion einer Menge von Morphemen, die für das erste Morphem eingesetzt werden kann. Wir haben Syntagma, dann haben wir ein Paradigma. Und da können wir aus diesem Paradigma alles da reinsetzen. Ja? Das ist die zweite Möglichkeit, gegenseitige Ersetzbarkeit. Diese zwei Operationen. Das, was wir daraus erhalten, sind, ich glaube, Internet ist ja recht gut. Ich versuche das hier in diesem Buch Papers of Syntax zu zeigen. Ah ja, der lädt ganz gut. Ich zeige auf Beispiel von Yucatan. Das war Seite 73. Da fängt er an. Welche Seite ist das? Das ist noch. Ja, das wir daraus erhalten. Sieht ungefähr so aus. Das sieht erstmal sehr schräg aus, würde ich sagen. Hier. Er identifiziert die Morphemklassen dadurch, nämlich zum Beispiel Partikel, die Distribution von einem Partikel im Yucatan, Erklärung von einer Abkürzung, not occurring with any of the non-initial morphemes listed below, and in most cases having each by itself the phonemic characteristic of a word. Ja? Leichte Beschreibung, was das ist, und not occurring in any of the non-initial morphemes listed below. Und hier sind die aufgelistet, die Distributionen, wo die überall auftauchen. Was steht davor? Ich erkläre das ganz kurz anhand des Deutschen, was damit gemeint ist. Ich kann sagen, okay, ich nehme jetzt einfach Endung en. Das ist ein, ich muss jetzt irgendwie das hier als Morphem identifizieren. Und ich schaue überall, wo en überhaupt vorkommt. Das wird eben eine Menge sein, wo en überhaupt vorkommt. Und wenn das hier, das was hier vor en vorkommt, auch gegenseitig substituierbar ist, dann habe ich hier eine ganz bestimmte Klasse, die ich identifizieren kann. Keine Semantik, keine Analogie. Bei, wo haben wir das? Ach so, hier. Bei Harris hat er das im Englischen wie folgt funktioniert. Er hat 35 Morphemklassen identifiziert, von denen 16 waren Affixen und eine Klasse von gebundenen Wurzeln. Bei verbliebenen 18 Morphemklassen handelt es sich um genuine syntaktische Kategorien. Zum Beispiel, was ist im Englischen ein Nomen? Morphemes which occur before plural s. Keine semantische Definition des Nomens or its alternance. Ja, es gibt für Pluralmarkierung im Englischen andere Allomorphe auch. Und alles, was davor auftaucht, können wir das hier als das hier bezeichnen. Interessant. Ja, das ist eine distributionelle einerseits und andererseits substitutionelle Methode, die syntaktische Kategorien zu identifizieren. Was ist ein Verb? Before ed, past or its alternates. Before ing, after n plus should, will, might, etc. Und dann haben wir die Subdivision, also alles, was als Verb, er macht eine lange Liste. Wir hatten vorhin 8 Kategorien. Es gibt noch 10 und so weiter und so weiter. Hier gibt es für Englischen durch Distribution und Substitution 35 Morphemklassen identifiziert. Um zu verstehen, was, wo das herkommt und welche Konsequenzen das hatte, habe lange überlegt, wie erkläre ich das aus der Alltagssprache. Seht ihr hier, was das hier zu sehen ist? Das ist ein Foto. Markiert an bestimmten Stellen mit solchen Kreuzen. Das sind ganz normal, also das ist ein digitales Foto. Digitales Foto besteht aus Pixeln. Diese Pixeln sind immer Nullen und Einser, eine diskrete Abfolge von Nullen und Einsen. Diese Idee, etwas auszumachen, was innerhalb einer Menge eine distinktive, eine eigentümliche Eigenschaft hat, ist mathematisch capturable, also mathematisch erfassbar. Ja? Ist mathematisch binär haltbar. Und dieser Punkt hier hat eine ganz bestimmte Umgebung. Diese Umgebung unterscheidet sich von der Umgebung des Punktes hier. Nämlich, also diese andersfarbige Umgebung erzeugt eben, dass da eine Spitze zu sehen ist. Und die andere Umgebung hier erzeugt, dass da eine Linie zu sehen ist und keine Spitze. Das heißt, die Spitzigkeit oder die Eigenschaft, Spitze zu sein, ist nicht von dieser schwarzen Farbe, sondern die Eigenschaft der Umgebung. Und genau die Punkte, die hier markiert sind, sind die markanten Punkte, die, wie soll ich sagen, also klassenartige Unterschied zur Umgebung haben. Ja. War doch nicht wohl so ein... War das ungefähr klar? Ja. Also die Morpheme verhalten sich in bestimmten Umgebungen genauso, also die sind deswegen, gehören zu einer ganz bestimmten Klasse, deswegen, weil die ganz bestimmte Umgebungen als Distributionsumgebungen haben. Ja? Also das ist schwarz und das ist auch schwarz, aber eine sieht wie eine Spitze aus, andere wie ein Lang. Warum? Woran liegt das? Antwort darauf ist, dass dort eine ganz andere Umgebung vorhanden ist, nämlich eingekreist in diesem roten Viereck, als hier. Und das ist das Ergebnis dessen. Ja? Wir nennen das Identifikation, also Herauskristallisieren von etwas. Ja? Und das Interessante ist bei dieser Methode, sagen wir mal so, ich mache jetzt hier einen Punkt und empfehle ich den Text, was ich vorhin jetzt gezeigt habe, Papers of Syntax, um das zu verstehen. Ja? Weil diese Methode war eine sehr einflussreiche Methode, weil das von Chomsky übernommen worden ist. Und das ist eigentlich, was wir daraus syntaktisch relevant erhalten haben. Das war eben in der Frühere, also das unterstreiche ich, weil das später mindestens dreimal noch korrigiert worden ist, Phrasenstruktur, ganz bestimmte Phrasenstrukturregeln. Ja? Bei Chomsky, überspringen wir das ganz kurz, gibt es, weil die drei Ebenen erkläre ich gleich, ein Satz, das ist eine Summe aus nominalen und verbalen Phrasen. So, das sind die Konstituente, die konstituierende Elemente eines Satzes, einer Konstruktion. Und diese Konstituente haben eine Eigenschaft, die sind zueinander unmittelbar. Das ist ganz wichtig. Deswegen nennt man die nicht einfach Konstituente, sondern unmittelbare Konstituente. Das, was wir hier sehen, so nummeriert, ist tatsächlich up to down. Also besteht aus, besteht aus, besteht aus, besteht aus Prinzip. Ja? Satz besteht aus, Verbalphrase besteht aus, also Verb und Nomen, weiter zu definierende besteht aus Nomen in Singular oder in Plural, Nominalphrase in Singular besteht aus Artikel, Nomen und Null, Plural besteht Artikel, Nomen und S oder Alternats, dann sind zu erklären die weitere. Weiter unten ist einmal oben unmittelbar nebeneinander. Ja? Und das ist eigentlich, was ein brauchbares Instrument ist, wenn man einen Satz oder eine Phrase analysieren möchte, dass man von einem ganz bestimmten konstituierenden Elementen ausgeht. Die brauchen Namen. Diese Namen haben wir aus dem amerikanischen Strukturalismus und nennen wir eben, dass die unmittelbare Konstituenten sind. Also Konstituenten, die unmittelbar stehen. Jetzt angeknüpft daran, was wir vorhin besprochen haben, sind diese unmittelbaren Konstituenten zeitgleich ganz gehörig zu bestimmten Klassen, zu bestimmten Kategorien. Diese Kategorien können wir hier zum Beispiel ausmachen und sagen, Nominalphrase ist eine syntaktische Kategorie, eine syntaktisch wertvolle Konstituente. Eine Konstituente, um eine syntaktische Konstruktion zu konstruieren. Also deswegen auch syntaktische Kategorie. Und darunter fallen Entitäten aus einer Sprache, die gleiche, zumindest 80% gleiche oder ähnliche Vorkommenskontexte bzw. Distribution haben und die sind gegenseitig substituierbar. Alles, was hier drunter kommt, alles auch, was hier drunter kommt. Das ist die Idee dahinter. Die Idee wird sehr oft fälschlicherweise innerhalb dieser Theorie angesiedelt und das ist falsch. Zelikaris hat das auch, der war auch der Erste, eben, der diese geordnete Bäume aufgestellt hat und in der generativen Syntax ist das sehr stark aufgegriffen worden. Vielleicht als Erklärung zu dieser ersten Überlegung, Chomskysche Theorie ist eben, so würde dann das so dann aussehen. Ja? Ich glaube, das ist jetzt ein Strukturbaum aus den wir aus der Einführungsveranstaltung kennen oder kennen sollten. Also berühmtes Buch, vielleicht mit das berühmteste Buch, Aspects heißt das manchmal ganz kurz, 1965, gilt als Geburtsjahr der Generativismus. Hier als PDF-Version, das können Sie dann sehen. In diesem Buch schreibt gleich im ersten Kapitel Chomsky, dass Grammatik ist die Beschreibung der Sprachkompetenz. Er teilt Fähigkeit zu sprechen in Kompetenz und Performance. Also etwas als Fähigkeit haben und dann darstellen. Performen. Ja? Also er geht davon aus, dass es abstrakte Kompetenz gibt, Vorstellung über Grammatik und beim jeweiligen Sprechen wird das einfach performt. Und Grammatik soll nicht das, was performt wird, beschreiben, sondern das, was als Kompetenz bereits prädisponiert ist. Ich weiß nicht, ob ihr die Sprache-Web-Theorie von Chomsky kennt, die er verortet eben Sprachfähigkeit bereits in einem ungeborenen Mensch, also im, so wie jetzt Nase bereits vorhanden ist im Fötus, aber man sieht das eben nicht, so ist auch Sprache vorhanden, also Grammatik, UG, Universal Grammar, vorhanden. Ohne jetzt großartig drüber zu sprechen, er geht von zwei Ebenen, wieder unterstrichen, frühere generative Grammatik, weil später ist das korrigiert worden, Deep Structures, Surface Structures, man hat Phrasenstrukturregeln und Lexikon, das ist, was angeboren ist. Ich habe Vorstellung über Regeln und ein offenes Modul, das ist Lexikon, das wird immer wieder von Sprachgemeinschaft zu Sprachgemeinschaft, vom Bildungsgrad, was weiß ich, anderen Quellen immer erweitert, lebenlang. Mit fünften Lebensjahr sind unsere Vorstellungen über Wortbildung und sprachlichen Regeln im Groben abgeschlossen. Wir können das später vielleicht besser stilistisch ausprägen, aber es ist bereits abgeschlossen. Das, was offen ist, das ist unser Lexikon, mentales Lexikon, da landen immer wieder neue Sachen rein, lebenlang. Und das ist, was angeboren ist, auf diesen abstrakten Ebenen, deswegen auch Deep Structures. Dann gibt es Transformationsregeln und durch diese Transformationsregeln, also Transformation, ja, Transformers, Transformationsregeln, werden aus diesen abstrakten Vorstellungen über Bildung von Phrasen, gefuttert durch Entitäten aus dem Lexikon, entstehen die Oberflächestrukturen. Das ist phonologische Interpretation. Wenn ich gerade zu einer Sprachgemeinschaft gehöre, dann habe ich eigentümliche phonetische Instrumente zur Verfügung. Wenn ich in einer anderen Sprache aufgewachsen oder geboren bin, dann habe ich anderen und so weiter und so weiter. Also eigentlich simple Vorstellung. Man muss an der Stelle jetzt nicht viel drüber sprechen, weil mittlerweile glauben die Generalisten selbst nicht an Deep Structures und Surface Structures. Und es gibt eine andere Vorstellung darüber. Ich habe nochmal hier die Kategorisierung nochmal gegenübergestellt. Das sind die lexikalischen Kategorien, das sind die nicht lexikalischen Kategorien oder wie im Generativismus die heißen, Major Categories. Eine ganz kurze Korrektur dessen, was ich gerade vorgestellt habe, war von Charles Fillmore. Er ist leider vor 2 Monaten verstorben, eigentlich ein berühmter Linguist aus San Francisco, war ja genau, fast lebenlang oder ich weiß nicht. Zumindest das, wovon er ausgeht, das ist schon semantisch geprägt. Wir haben ganze Zeit Semantik, also Bedeutungsebene vermisst. Und er meinte, das, was Harris oder Generativismus sagt, das ist zwar tief, aber nicht tief genug. Ja? Er meinte, dass die Strukturen, die wir auf Oberfläche vorfinden, werden in tiefen Strukturen ausgehend aus der Bedeutung des Verbs determiniert. Er nannte, es gibt einen tiefen Kasus, man nennt das auch Theta-Rollen. Theta-Rollen, das sind semantische Rollen, Agens, Patiens, Rezipiens, Experiencer, Causa, was weiß ich, eine lange Liste. Robert Van Wellen hat ein Riesenbuch darüber geschrieben. Welche alle semantische Rollen sind möglich? Der zum Beispiel Aktion auslöst und kontrolliert, Agens, der quasi Aktion empfängt, ja, als Patiens, der das widerfährt, Rezipienser, der etwas füllt, also Verba sentienti, Experiencer, also der das erfährt, Thinker, alles was mit Denken zu tun hat, das sind die Recognizer, alles was zum Beispiel etwas verursacht, so wie zum Beispiel wenn etwas riecht oder stinkt, Causa, was dahinter steckt und so weiter und so weiter. Es gibt sehr viele semantische Rollen, das sind auch sprachlich sehr stark spezifiziert und er geht davon aus, dass auf der universellen Ebene gibt es eben diese Rollen bereits vordefiniert. Das, was wir auf Oberfläche vorfinden, wenn wir zum Beispiel ein Verb greifen, zum Beispiel Verb geben, dann brauche ich etwas, wer gibt, eine Rolle, brauche ich etwas, was gegeben wird und brauche ich ein Adressat, der das empfängt. Und diese drei Rollen sind bereits unten bereits quasi als Repertoire vorhanden und je nachdem, welches Verb in einem auf der Oberfläche entschieden habe, selektiere ich auch entsprechend diese Rollen. Das ist auch, wie gesagt, Kasus Grammatik ist ein wichtiges Wort dahingehend. Und das, was ich jetzt mit Theta-Rollen und syntaktischen Kategorien an der Stelle meine, man kann eine syntaktische Kategorie auch als, auch quasi im Gewand einer ganz bestimmten Theta-Rolle identifizieren. Das ist diese Art der Identifizierung von syntaktisch relevanten Kategorien. Das überspringe ich jetzt auch gerne. Was wir jetzt festhalten in dieser Veranstaltung von heute aus ist, dass wir Wort haben und damit meinen wir tatsächlich einzelne Wortformen und mit Lexem meinen wir tatsächlich die lexikalisch äquivalente Wortformen. Und Zitierform des Lexems ist Lexikoneintragung. Also diese Teilung brauchen wir auch in der nächsten Sitzung. Dann haben wir zwei Vorstellungen von Kategorien. Das ist einmal lexikalische Kategorien, die ausgehend aus antike Kategorisierung, sprachliche Widerspiegelung dessen ist, was in der Philosophie bereits geschah. Und dann die Produkte ganz bestimmter linguistischer Methodik. Analogien in der Antike. Was war die zweite? Okay, Analogien in der Antike, die rationale, universelle Annäherung in der Grammatik von Port Royal, distributionelle, aber auch substitutionelle Methode zur Identifizierung von syntaktischen Kategorien. Und dann haben wir noch eine Methode, ich würde das ungern verschweigern, weil das auch so ein Ende, glaube ich, 1979 ist das Buch von Fillmore veröffentlicht worden. Das war eigentlich so ein Pick des Generativismus und das war auch eine sehr schöne Antwort darauf, wie wichtig Semantik und semantische Rollen sind. Wir werden das später nochmal aufgreifen. Ausgehend aus diesen Methoden entstehen, je nachdem, syntaktische Kategorien, Nominalphrase, Verbalphrase und so weiter. Davor habe ich eine Tabelle, wo die aufgezählt sind. Noch besser sind sie aber, an der Stelle danke an Maria Kofa. Maria, wir haben ein Handout aufgestellt, das kann man runterladen. Und hier stehen zum Beispiel auch phrasale Kategorien. Wir haben aber unten, das sind 6 Seiten, das brauchen wir nicht nur für diese Sitzung, sondern komplett. Diejenigen von euch, die hier kommen, nur weil sie müssen, können das Handout nehmen und in der Zeit Cappuccino trinken. Diejenigen, die tatsächlich vielleicht mitdiskutieren wollen, die sollen. Also das, was hier steht auf diese 6 Seiten, ist kumulativ dargestellt, was man für Klausur braucht. Und das heutige Thema taucht an 2 Stellen auf. Einmal da oben, wo ich das gerade angemarkert habe. Das ist das hier, auch ein bisschen, lexikalisch Wortarten, lexikalische Kategorien, phrasalen Kategorien, Funktionen kommen wir in der nächsten Sitzung. Und dann haben wir hier unten noch die themenübergreifende oder korrelierende Themenfelder. Und dann haben wir auch was syntaktische Kategorie, syntaktische Funktion, also erste Kolumne. Also die hier links haben wir heute durchgemacht. Ich weiß, dass das Thema nicht einfach ist. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück. Ich habe auch bewusst auch heute etwas mehr Theorie oder sagen wir so zu viel Theorie gemacht. Dafür werden wir Kategorie 2 Analyse und Vergleich nur noch damit beschäftigt sein aus einzelnen Sprachen. Das, was ich heute theoretisch betrachtet habe, an 6, 7 verschiedenen Sprachen durchzuleuchten und dann vielleicht etwas nahe zu kommen. Dann haben wir ganz kurze Übersicht über Syntaxtheorien, die wir ausgehend aus der Valenztheorie vielleicht brauchen. Das mussten wir das irgendwie da zwischenpacken. Unter anderem auch noch Lexical Functional Grammar werden wir besprechen. Und dann fangen wir mit den Phänomenen an. Ich wiederhole mich nochmal, ich lade euch ein, im Laufe der Woche, dieser Raum ist immer offen, besonders Viertel vor und bis Viertel nach, es gibt immer Lücken zwischen. Kommt einfach hier rein und überlegt aus den Sprachen, die ihr dort nicht umsonst aufgeschrieben habt, die Ambiguitäten, die nur disambiguierbar sind, wenn man sie ausspricht. In diesem Sinne sehen wir uns nächste Woche. Dankeschön. Genau.